Willkommen zu unserem Podcast Erste Schritte im ISMS mit dem Beginn beginnen. Dieser wird am 21.07.2023 um 12 Uhr aufgenommen. Mein Name ist Alice Laudin und bei mir ist unsere Beraterin für Informationssicherheit, Datenschutz und Qualitätsmanagement Sandra Kleven.
Hallo Alice, ich freue mich wieder dabei zu sein.
Sandra, die Idee zu dem Podcast kommt ja aus deinem täglichen Beratungsgeschäft. Kannst du kurz noch einmal erläutern, was der Hintergrund ist?
Naja, bekanntlich ist ja aller Anfang schwer. Und bei Erstgesprächen und den Kickoff-Veranstaltungen mit meinem Kunden, so am Anfang eines Projekts, da stelle ich immer wieder fest, dass einige wichtige Punkte nicht so klar sind. Angefangen meistens schon mit dem Warum überhaupt ein ISMS.
Nun ja, für viele Kritisunternehmen ist es mittlerweile eine gesetzliche Pflicht. Oder aber es wird von Kunden gefordert, um weiter die Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten.
Ja, richtig. Aber die Frage ist natürlich oft, warum gesetzlich und warum wollen Kunden das? Natürlich in erster Linie, um ein gut strukturiertes Sicherheitsniveau herauszustellen. Das bietet zum Beispiel Vorteile für die Unternehmen, Schutz vor finanziellen Schäden oder Imageverlust. Wer ist schon gerne in den Medien nach so einem Hackerangriff?
Aber meist ist es ja gerade für die problematisch anzufangen, die für sich selbst noch keinen Vorteil in dem System sehen. Der wird meist erst sichtbar, wenn die erste Bedrohung gut abgewehrt wurde oder der erste Notfall schneller bearbeitet werden konnte. Wie beginne ich also am besten mit dem Beginn?
Ganz wichtig ist natürlich die Geschäftsführung. Die Norm sagt dazu, die oberste Leitung hat Verantwortung für das ISMS. Diese Verpflichtung ist auch nicht delegierbar. Die Aufgaben im ISMS sind aber schon delegierbar. Und die Geschäftsführung muss sich natürlich dann auch ihrer Rolle im ISMS ganz klar sein. Vorbild, Entscheider und nicht zuletzt Ressourcengeber. Ganz oft sehe ich in der Praxis allerdings, dass die Geschäftsführung das ISMS einführen will, weil sie es machen müssen. Steht dann aber nicht wirklich dahinter. Und im schlechtesten Fall ist es auch schon vorgekommen, dass sie das sogar erschwert hat, dass das Projekt überhaupt einen Fortgang, einen Fortschritt erfährt. Man muss sich halt bewusst machen, dass das Ganze Klarheit in Prozesse bringt. Der Vorteil ist für die Kundenbeziehung und natürlich die Sicherheit im Unternehmen, für das Unternehmen selbst und auch für die Mitarbeiter. Und nur eine interessierte Geschäftsführung kann das Projekt dann gut mit umsetzen.
Okay, aber selbst wenn die Geschäftsführung nicht so richtig hinter dem Projekt steht oder zumindest nicht von Anfang an, wie gehe ich zuerst vor?
Na, erstmal muss ich die Normgrundlage klarstellen. Ne? Dazu gibt es auch unseren Podcast IT-Grundschutz versus ISO 27001, den wir im letzten Jahr aufgenommen haben. 2022. Vorteil im Grundschutz, es gibt einen sehr umfangreichen Katalog, den man abarbeiten kann. Aber der ist sehr starr und birgt viel Papier hinter sich. Die ISO 27001 ist da internationaler, flexibler, freier in der Umsetzung. Da ist aber auch das Problem, dass man sich viel selbst Gedanken um die Umsetzung machen muss.
Aber auch hier gibt das Gesetz oder der Kunde ja oftmals die entsprechende Norm schon vor.
Genau. Es gibt also Gesetze für bestimmte Branchen, zum Beispiel das Energiewirtschaftsgesetz. Und es gibt eben auch den Punkt, dass Kunden das wollen. Daher ist es wichtig, sich vorher schon kurz mit beiden Varianten auseinanderzusetzen. Beziehungsweise genau zu wissen, dass es beide Varianten gibt, um sich dann die Tipps zur Umsetzung aus der jeweils anderen Norm zu holen. Der nächste Punkt ist natürlich, was soll überhaupt zertifiziert werden? Das ganze Unternehmen oder nur der Teilbereich? Das ist dieser sogenannte Scope, von dem immer die Rede ist. Kann von Prozess zur Softwareentwicklung bis alles zertifiziert werden. Hinweis: in der ISO 27001 im Zertifikat steht dann hinterher die Tätigkeit und nicht nur der Unternehmensname. Also zum Beispiel, ich habe Rechenzentrumsbetrieb oder ich habe Betrieb von bestimmten Anwendungen, Systemen oder Komponenten oder auch zum Beispiel der Betrieb für den Strom- und Gasnetzbereich. Das ist dann was, was auf dem Zertifikat steht. Daher das Kerngeschäft klar identifizieren und den Scope entsprechend definieren und abgrenzen.
Gibt es denn eine Merkhilfe, wann ich das ganze Unternehmen zertifizieren lassen soll und wann nur das Kerngeschäft?
Nein, das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Im Blick behalten sollte man immer die Kosten für die Zertifizierung. Je mehr Mitarbeiter im Scope, desto länger und teurer das Verfahren. Für To-Dos, egal ob nur ein Teil oder alles, je höher das Ganze ist, desto größer ist der Zeitaufwand. Je mehr Schnittstellen ich habe, desto mehr muss ich beschreiben. Also erstmal möglichst klein starten, nur im Kerngeschäft, und dann Stück für Stück ausweiten. Teilweise ist das auch abhängig vom, warum ich das mache. Also beispielsweise Energieversorger müssen ihren Netzbetrieb zertifizieren lassen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Andersherum will ein Kunde vielleicht nur in einem Unternehmen die Softwareentwicklung gesichert haben und ein ISMS über die Softwareentwicklung.
Gut, dann habe ich jetzt das Warum und das Was. Dann geht es jetzt wohl mit dem Wie weiter.
Ja, erstmal die Norm besorgen natürlich, damit ich weiß, was ich tue. Den Grundschutz gibt es kostenlos über die Seite vom BSI, die ISO 27001 und alle dazugehörigen Normen, also 002 oder gegebenenfalls auch die 019, gibt es zum Beispiel über den Beuth Verlag. Ist aber immer nur eine Bezahlversion. Auf die Aktualität der Norm ist dabei zu achten. Also zum Beispiel jetzt gerade ist die neue ISO 27001-2022 aktuell. Die gibt es aber nur in englischer Sprache. Da muss man dann vielleicht ein bisschen warten oder sich das Ganze übersetzen. Wichtig ist dann als nächstes die Norm lesen und verstehen. Das heißt, Begrifflichkeiten vorab klären oder sich erklären lassen.
Ja, das mit dem Verstehen stelle ich mir gerade zu Beginn sehr schwierig vor.
Naja, einfacher, wenn man schon ein anderes Managementsystem hat, das schon eingeführt ist. Das ist dann, die Kapitel 4 bis 10 beispielsweise sind gleich. Die Managementnormen sind da alle in dieser High-Level-Structure aufgebaut. Bei der englischen Version ist es eventuell etwas schwieriger. Da könnte man sich dann beispielsweise eine alte deutsche Version besorgen oder die Redline-Version der neuen. Da werden dann die Änderungen sichtbar gemacht. Dann ist schon mal das Grundverständnis da. Es gibt aber auch viele Erklärungen im Internet oder natürlich auch in unseren Podcasts. Grundsätzlich ist das Prinzip 80-20 anzuwenden. Am Anfang reicht es, 80% zu verstehen und umzusetzen. Alles anschneiden, aber später in die Tiefe gehen. Bei meinen Kunden nehme ich immer das Beispiel, wir sind in der Vorschule und wollen uns bis zum Gymnasium entwickeln.
Okay, wenn ich die Normen dann einigermaßen verstanden habe, gehe ich dann sofort in die Umsetzung, also fange an, die Punkte einzeln abzuarbeiten.
Erfahrungsgemäß ist erstmal eine Gap-Analyse empfehlenswert. Meistens ist nämlich schon einiges vorhanden an Dokumentation, Prozessbeschreibungen, Arbeitsbeschreibungen, Konzepten und ähnlichen. Die sind häufig nur unstrukturiert oder noch nicht komplett durchdokumentiert. Damit man die Arbeit nicht doppelt macht, sollte man erst einmal gucken, was für Prozesse haben wir, was für Unternehmensdokumente gibt es schon, die alle zum Beispiel zusammenzusammeln. Backup-Konzept ist so ein typisches Beispiel. Die IT macht da sicherlich schon was und hat da auch einen Plan. Aber oft ist es nicht ordentlich dokumentiert. An dieser Stelle ist immer ganz wichtig, dass man die Prozesse auch nur so aufschreibt, wie sie tatsächlich gemacht werden, nicht wie sie sein sollen. Das muss nämlich hinterher alles zueinander passen, da sind die Auditoren immer sehr kritisch.
Sollte ich denn am besten von Anfang an irgendwelche Tools nutzen, um so eine Gap-Analyse durchzuführen bzw. das ISMS einzuführen?
Also wenn man im Unternehmen schon Tools hat, die man dafür nutzen kann, gerne. Aber sonst immer erstmal nutzen, was man hat. Am Anfang reichen auch Excel und Word und eine normale Dateiablage. Gerade am Start des Projekts ist es nicht nötig, das alles zu verkomplizieren mit mal Toolsuche oder Schulungen oder etc. Dann haben die Leute schon keine Lust mehr. Lerneffekt ist auch höher, wenn man sich die Zusammenhänge anguckt und später ein Tool einführt, falls nötig, wenn sich der Umfang des ISMS oder des Scope erweitern.
Okay, warum, was und wie ist jetzt einigermaßen geklärt? Kommen wir zu der wohl wichtigsten Frage. Wer soll's machen?
Ja, da hast du recht. Die Frage nach dem Wer ist wirklich essentiell. Also die Geschäftsführung und der ISB brauchen natürlich auch Unterstützung aus allen anderen Bereichen. Das klappt nicht mal eben nebenbei. Und ganz wichtig ist natürlich offene Kommunikation gegenüber den Mitarbeitern. Was wird gemacht? Warum wird es gemacht? Und was wird von jedem Einzelnen erwartet? Also vor Projektstart im Kickoff bereits Akzeptanz erzeugen bei den Mitarbeitern und das Mitziehen fördern. Die Vorbildfunktion der Geschäftsführung ist an dieser Stelle ganz wichtig und natürlich auch, dass die Verantwortlichen geschult sind, dass sie sich das nicht nur anlesen müssen und dann frustriert sind, weil sie es nicht verstehen, sondern dass man tatsächlich dann auch das Angebot annimmt und vielleicht sogar extern schult, um damit entsprechend die Kenntnisse zu erweitern.
Macht es eigentlich Sinn, sich bereits vor dem Projektstart um einen Zertifizierungstermin zu kümmern?
Nein, nicht wenn keine Deadline dahinter steht. Es ist möglich, ein ISMS in 6 Monaten aufzubauen. Wir haben Kunden dabei auch schon geholfen. Aber so mit Zeitdruck und schnell, schnell, das ist dann kein gelebtes ISMS. Das ist ein Papiertiger. Und die Zeitplanung, also man sollte schon so 12 bis 24 Monate veranschlagen, ne? Circa 6 bis 10 Monate machen wir immer so die Abfrage beim Zertifizierer, damit wir einen Termin fürs Audit kriegen und dann genügend Zeit haben, um zu beginnen und schon mal zu sehen, was man hat, was man noch alles machen muss. Und damit man eben auch ganz wichtig berücksichtigt, dass man die Ressourcen, also die Zeit und die Menschen nicht überstrapaziert. Ja, man sollte natürlich auch einen Projektplan erstellen und entsprechende Puffer einbauen. Es kann ja immer mal jemand krank werden oder Urlaub haben, dass man da wirklich das Ganze auf einen guten Weg bringt.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass eigentlich nicht das ISMS an sich die Hürde zu Beginn darstellt, sondern wieder der Faktor Mensch. Die Geschäftsführung muss klar hinter dem Projekt stehen und die für die ISMS-Umsetzung Verantwortlichen müssen klar benannt und mit Kompetenzen und Zeit für das Projekt ausgestattet sein. Der Rest, Norm- und Scope-Findung, Gap-Analyse, Umsetzung scheint ja dann mit der Vorbereitung eher einfacher zu sein.
Ja, schon. Das bewusste Beschäftigen mit dem Thema ist das Wichtigste, ne? Für die Umsetzung selbst kann man sich immer Unterstützung holen, punktuell oder auch begleitend über den ganzen Zeitraum. Aber Sinn und Zweck vorab muss natürlich allen bewusst sein und auch dann entsprechend vorhanden sein, dass sie da Energie mit reinstecken möchten.
Ja, wunderbar. Das war es dann heute auch schon wieder. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Tipps benötigen oder Fragen zum Start eines ISMS haben oder aber zu weiteren Themen der Informationssicherheit oder des Datenschutzes, sind wir gern für Sie da und bieten auch entsprechende Seminare dazu an. Besuchen Sie uns gern auf unserer Webseite unter anmato.de oder rufen Sie uns einfach unter der 040 229 47190 an. Und auch wenn Sie Anregungen oder Feedback zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gern unter podcast@anmato.de. Damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und bei Sandra für die ausführlichen Erläuterungen.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.